Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme.
In dieser Folge spreche ich mit Angelika Balosch, Marketing-Expertin und systemtheoretisch inspirierte Organisationsentwicklerin. Angelika verbindet strategisches Marketing, Organisationsdesign, Change-Begleitung und KI-gesteuerte Automatisierung mit dem Ziel, klarere Strukturen, silofreie Zusammenarbeit und echte Wertschöpfung zu schaffen. Nicht nur Kampagnen, sondern wirkungsvoll verankertes Marketing- und Organisationsverhalten. Schön, dass du da bist, Angelika.
Moin aus dem schönen Hamburg. Ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, Hamburg ist allerdings nicht meine Geburtsstadt. Ich bin in Osnabrück geboren und habe dort angefangen, nach dem Abi ganz klassisch BWL zu studieren an der Uni. Und ja, die Nähe zum Norden war bei mir irgendwie vorprogrammiert. Ich habe dann gewechselt die Uni, bin an die Leuphana nach Lüneburg gegangen, weil ich den Schwerpunkt Tourismusmanagement, strategisches Marketing weiterverfolgen wollte. Und von da war es dann nicht weit nach Hamburg. Und das ist wirklich auch im Herzen meine Heimat geworden. Ich bin Nordlicht, so irgendwie durch und durch, so dieses Freigeistige und die frische Brise, das kann ich mir inzwischen auch nicht mehr wegdenken.
Angelika, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dir. Du hast über 2 Jahrzehnte Marketing- und Kommunikationswissen aufgebaut. Wie hat sich dein Blick über die Jahre verändert, von schwerpunktmäßig digitalem Marketing hin zu einem integrativen Ansatz?
Ja, ich bin tatsächlich im Dialogmarketing groß geworden mit schönen Printmailings. Das waren Zeiten, da hatte Marketing echt noch ein Budget und ich habe sehr früh die Digitalisierung mitgenommen, also früh für jemanden, die kein Digital Native ist, bin ich natürlich nicht, so und also war dann in einer Digitalagentur und dann in einer Unternehmensberatung für datengetriebenes Marketing und habe eben wahrgenommen, dass alles schon so viel komplexer wurde, auch durch die Digitalisierung, die ja eigentlich unser Leben vereinfachen sollte. Und dass Führungskräfte auch immer mehr Support dabei brauchen und den externen Blick ein Stück weit auch geschätzt haben. Ich kam ja von Dienstleistungsseite. Und ich habe mich dann 2010 selbstständig gemacht und da meine erste Vollzeitqualifizierung als Business Coach gemacht, also 6 Monate Vollzeitzertifizierung. Und genau, parallel gegründet und habe dann so die ersten Jahre in meiner Freiberuflichkeit eher in Großunternehmen verbracht als Consultant, Senior Consultant. Ich habe zum Beispiel viel für Volkswagen gemacht, für den deutschen Markt und da auch die Abteilung Digitales Marketing mit aufgebaut. Und war dann auch danach noch bei Comdirect und bei der New Work SE. Also immer Schwerpunkt digital auf jeden Fall. Und bin dann im Verlauf meiner Freiberuflichkeit ein Stück weit abgerückt, so von diesem 1:1 Coaching hin zu einem systemtheoretisch inspirierten Ansatz. Ich habe dann nochmal also bei Intrinsify diese Future Leadership Ausbildung gemacht, die sehr systemtheoretisch angehaucht ist. Und berate jetzt also eher Organisationen mit dem systemischen Blick. Also ich quasi arbeite nicht am Menschen, sondern an den Rahmenbedingungen und Managementpraktiken. So, ja, frei nach dem Motto, Verhältnisse schaffen Verhalten, beziehungsweise es sind eher die gefühlten Verhältnisse, die das Verhalten schaffen. Den Satz habe ich von Klaus Eidenschink übernommen. Also Klaus Eidenschink ist so ein bisschen meine Koryphäe auch im Bereich Organisationsentwicklung und Beratung, genau. Und ja, es geht manchmal nicht ohne Begleitung. Es geht, also manchmal reicht die Arbeit am System nicht, sondern an der einen oder anderen Stelle wollen Mitarbeitende dann eben doch noch auch mitgenommen werden. Und da ist dann auch die Coaching-Ausbildung sehr sinnvoll und hilfreich. Ja, und jetzt kommt KI und das wirbelt natürlich auch nochmal alles durcheinander. Also kurzum, ich arbeite genau in diesem Spannungsfeld Marketingstrategie, Digitalisierung bzw. digitale Kommunikation und Organisationsentwicklung. Und so, und meine Haltung ist an der Stelle halt auch, also Menschen wollen im Prinzip schon, man muss sie halt auch lassen.
Marketing und Organisation, das gehört doch irgendwie zusammen, also quasi 2 Seiten derselben Medaille. Viele Unternehmen trennen Marketingstrategie von Organisationsentwicklung. Du sagst aber, Strategie kann nur wirken, wenn sie in der Organisation verankert ist. Was meinst du damit und warum ist dieser integrative Ansatz so wichtig?
Strategie entfaltet dann Wirkung, wenn sie Entscheidungen im Unternehmensalltag strukturiert. Also ich spreche da auch immer gern von Verantwortungsarchitektur, die dann in einer handlungsleitenden Logik mündet. Also Strategie muss in der Organisation so übersetzt sein, dass Mitarbeitende an den relevanten Touchpoints wissen, wie sie handeln sollen und auch, was sie bewusst nicht machen sollen. Also die Formulierung dessen, was nicht gemacht wird, ist oft entscheidender als das, was gemacht werden soll. Weil wenn man allzu strikte Vorgaben macht, dann entfällt ja der Handlungsspielraum. Und es ist tatsächlich sehr ratsam, einen Korridor sozusagen zu eröffnen, in dem Mitarbeitende agieren können, weil dann bekommen sie eben auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit und ja, Selbstorganisation ist möglich innerhalb dieser Leitplanken, ne? Weil genau diese Leitplanken, also dieser Korridor rechts, links, der bietet eben Orientierung und reduziert am Ende eben auch Komplexität. Und das ist auch die Aufgabe einer Strategie, also Komplexität zu reduzieren, also bewusst bestimmte Wege eröffnen und andere eben auszuschließen. Also sie sagt im Grunde, das ist unser Spielfeld und außerhalb davon spielen wir nicht. So. Genau, und so schafft sie eben Orientierung, ohne dass jede einzelne Entscheidung vorgegeben ist. Eine andere Orientierung bietet halt so ein Mission-Vision-Framework. Und auch Werte, aber bitte, ich meine hier nicht die Werte, die irgendwo an der Wand hängen. Es werden ja oft in Unternehmen so lustige Werte-Workshops gemacht. Und das ist auch irgendwie ganz nett und das hat auch so einen teambildenden Charakter, weil es innerhalb dieses Workshops, das ist natürlich so ein geschützter Raum, in dem es zu sehr wertvollen Diskussionen kommt. Aber man darf halt auf keinen Fall annehmen, dass die Werte, die da rauskommen, in irgendeiner Form handlungsleitend sind. Das funktioniert nicht. Das kann auch gar nicht funktionieren, weil das können wir uns beide jetzt auch mal kurz vorstellen. Also als Wert zum Beispiel bedeutet vielleicht Verlässlichkeit für mich was ganz anderes als für dich. Also auf so einer individuellen Ebene hat jeder Mensch ja auch einen eigenen Bezug zu einem Wert. Genauso wenig funktionieren ja auch Appelle. Also ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, wir arbeiten vertrauensvoll zusammen. Ja, vertrau doch einfach mal dem Hans-Peter. Das funktioniert ja nicht. Deshalb fuchst mich das manchmal auch so ein bisschen, wenn ich dann angefragt werde, können wir mal einen Werte-Workshop machen? Nein, das mache ich nicht. Aber es gibt da ein viel wirkungsvolleres Vorgehen. Und zwar ist das eine Kulturbeobachtung, ne? Also oder Kulturmusteranalyse nennt man das auch, mithilfe derer man wirklich beobachten kann, was passiert da eigentlich schon in der Organisation. Also das ist so ein Konzept aus der Kybernetik, POSIVIT, The Purpose of Systems, What It Does. Das heißt, man schaut, wie wird da eigentlich schon gearbeitet und daraus kann man dann auch ganz wunderbar Werte und Zusammenarbeitslogiken ableiten und meinetwegen kann man die dann auch kommunikativ hübsch aufbereiten und sich die an die Wand hängen, weil das ist dann ein reales Abbild dessen, was in der Organisation passiert. Aber ich schweife ab. Ich möchte da gerne nochmal so ein sehr plakatives Beispiel bringen, wie das aussehen kann, wenn so ein Wertekanon wirklich verankert ist und ja handlungsleitend auch ist. Ich bringe da mal ganz gerne das Beispiel der Marke Lush, die sich 2021, meine ich, aus den sozialen Medien komplett zurückgezogen hat und zwar als Reaktion auf die Facebook Papers, die die Whistleblowerin Frances Haugen veröffentlicht hatte. Die war damals noch angestellt bei Meta und hat in diesen Papers eben dokumentiert, dass das Unternehmen also durchaus um die Schädlichkeit seiner Plattform weiß, ne? Und darunter eben auch die Förderung unrealistischer Körperbilder und Essstörungen. Und das wiederum steht diametral zu der Haltung von der Marke Lush. So, also begründet hat Lush das damit, dass sie eben nicht wollen, dass ihre Kundinnen auf Plattformen in Kontakt treten mit der Marke, die nachweislich ihrer mentalen Gesundheit schaden. Und das war ein ganz schön radikaler Schritt, der mit großen Reichweiteneinbußen auch einherging, die dann auch erstmal kompensiert werden mussten, ne? Aber ja, es war klar, die strategische Ausrichtung gab es und es war klar, wie sich an dieser Stelle entschieden werden muss.
Du arbeitest mit Customer Journey Frameworks und optimierst Touchpoints über Abteilungen hinweg. Wie gestaltest du eine Customer Journey, die Win-Win-orientiert wird, statt nur Kanäle aufzureihen? Welche KPIs und Strukturen nutzt du, um sichtbare Erfolge messbar zu machen?
Also ich beobachte sehr oft, dass Marketingorganisationen ihre Customer Journey sehr technisch betrachten. Sie versuchen, alles zu messen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und durchzuautomatisieren, um möglichst effizient zu sein. Und ex post jammern sie dann rum, dass sie ihre eigenen Daten nicht verstehen und die Technologie reicht nicht aus. Das ist Problemverschiebung, weil Technologie ist eigentlich nie das Problem, sondern man muss wirklich mal eine Ebene tiefer gehen. Und zwar ist da ganz viel Potenzial in der Organisation zu heben oder auch in der Unternehmenskultur. Die meisten Reibungsverluste passieren halt an den Schnittstellen. Weil also die einzelnen Kanäle, die sind es in der Regel auch nicht. Jeder Experte, jedes Expertenteam beherrscht schon seinen Kanal. Aber an den Übergabepunkten, da hakt es. Neulich saß ich mal in einem Meeting und dann wurde heiß diskutiert über Lead Nurturing und wann ist ein Lead eigentlich sales ready? Und ja, gegen Ende des Meetings fragte dann jemand, was ist eigentlich ein Lead? Stille. So, da war dann schnell klar, dass die Basisarbeit überhaupt nicht gemacht wurde. Also es ist überhaupt nicht dafür gesorgt worden, dass ein gemeinsames Verständnis vorherrscht und auch eine gemeinsame Sprache. Und das ist natürlich absolut schädlich für den Prozess. Und es kommt gar nicht so selten vor, dass dieses gemeinsame Verständnis einfach gar nicht da ist. Also zum Thema KPI kann ich nur sagen, weniger ist mehr. Also diese allzu starre KPI-Fokussierung von Organisationen, vor allen Dingen dann, wenn die KPI noch mit individuellen Boni verknüpft sind, ist halt total schädlich, weil einfach der Blick nach rechts und links total verstellt ist. Also auch da wieder Verankerung der Strategie, die sollte sich natürlich auch in den KPI widerspiegeln. Und da gilt es dann ganz genau zu hinterfragen, zahlt dieser KPI eigentlich wirklich auf unsere Zielerreichung ein? Also wirklich auf unsere Zielerreichung ein? Nochmal ein Beispiel aus dem Alltag. Also wenn sich ein Team zum Beispiel die Frage stellt, bewerben wir dieses Feature groß oder machen wir das nicht? Dann ist, also die Frage ist eigentlich schon nicht gut gestellt. Also eine strategische Leitplanke wäre zum Beispiel, alles, was wir kommunizieren, muss den erwartbaren Nutzen innerhalb von 90 Tagen plausibel machen. So, und daraus kann man ja einen guten KPI ableiten. Aber das Allerwichtigste ist überhaupt, dass es Team- und abteilungsübergreifende Ziele gibt, weil sonst züchtet man sich ja Einzelkämpfer auch heran. Und sobald es aber übergreifende Ziele gibt, das ist nämlich ganz spannend, was dann passiert, weil plötzlich hat Kommunikation auch wieder einen Sinn und Relevanz und die Teams stöhnen nicht mehr, oh, schon wieder ein Meeting und nee, plötzlich haben sie ein Interesse daran, sich auszutauschen, weil sie an den gleichen Zielen arbeiten. Klingt wahnsinnig trivial, findet aber ganz oft im Unternehmensalltag nicht statt.
Wenn wir uns jetzt mal das Thema Silos anschauen, um Silos aufzubrechen, was sind denn die häufigsten Herausforderungen, wenn Marketing-, Vertriebs- und Service-Teams nicht zusammenarbeiten? Wie können Unternehmen denn Silos überwinden? Warum hilft das der Marke, dem Funnel und den Kundenerlebnissen?
Also vorab, Silos, das sind keine kleinen Reibungsverluste, die aufgrund von abgeschotteten Arbeitsweisen entstehen, sondern systemische Probleme entlang der gesamten Wertschöpfung. So zum Beispiel inkonsistente Kundenerlebnisse. Also Marketing verspricht irgendwas, der Vertrieb muss das dann relativieren und der Kundenservice repariert die Erwartungen. Nicht schön, ist für die Kundinnen ein Bruch im System und das Vertrauen leidet und die Loyalität auch. Oder anderes Beispiel, Marketing liefert irgendwelche Marketing-Qualified Leads und der Vertrieb verwertet sie nicht, weil die gucken sich an und denken, was sollen wir damit, was können diese Leads denn überhaupt, was ist doch überhaupt nicht unsere Kernzielgruppe. Also Beispiele gibt es genug. Jedes Team hat auch so seine eigenen Wahrheiten. Jeder Bereich verfolgt seine eigenen KPI und Ziele und teilt diese oft noch nicht einmal. Ne? Also wenn Marketing nicht erfährt, ob eine Zielgruppe tatsächlich die richtigen Leads bringt, weil der Vertrieb mit dieser Info nicht rausrückt oder ob die Leads jetzt zu qualifizierten Käufen geführt haben, dann verliert Marketing die Möglichkeit, seine Aktivitäten zu optimieren. Und das ist jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie ein Bashing in Richtung Vertrieb gemeint. Das geht hier gerade, das ist nur ein Beispiel, es geht hier gerade in alle Richtungen, weil die tiefer liegende Frage muss ja lauten, warum schützt der Vertrieb seine Daten? Und genau, und das ist ganz oft auch in organisationalen Glaubenssätzen zu finden und in kulturellen Mustern. Also will sagen, es gibt sehr wahrscheinlich sehr gute Gründe dafür, dass der Vertrieb nicht rausrückt. Also Beispielsweise der Schutz der eigenen Erfolge ist ein ganz starkes Muster auch. Also der Vertrieb möchte zum Beispiel sicherstellen, dass die eigenen Erfolge nicht verwässert werden oder falsch interpretiert werden. Genau, also die Angst vor Fehlinterpretation, dass irgendwie irgendwelche Daten und Dashboards durch Unternehmen wandern und die Vertriebsdaten sind aber komplex und total leicht misszuverstehen und eine fehlerhafte Analyse könnte halt negative Auswirkungen haben oder letztendlich auch ein Stück weit der Wunsch nach Kontrolle. Also für so einen Vertrieb geht es dann auch um Autonomie und um eigene Leads und Prozesse. Vor allen Dingen dann, wenn die Leads entsprechend incentiviert sind. So, und natürlich ist auch so eine Abneigung gegen Reporting-Pflichten da, weil mehr Datenaustausch bedeutet natürlich auch mehr Aufwand und das ruft auch nicht immer Begeisterung hervor. Aber über all diese Dinge muss man natürlich sprechen, weil die Erkenntnis, dass diese Blockaden existieren, das reicht ja nicht, ne? Der Schlüssel liegt dann wirklich darin, einen gemeinsamen Nutzen und Verständnis über diese, ich sag's jetzt mal, Machtkämpfe hinweg zu kreieren, damit wirklich Wertschöpfung im Sinne des Gesamtunternehmens entsteht. So, aber grob gesprochen kann man sagen, es gibt so drei wesentliche Stellschrauben, die die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb deutlich verbessern können. Das ist einmal die fehlende zeitliche Synchronisation der Handlungsabläufe, dann ja die unterschiedlichen Incentivierungen und Boni, auch damit einhergehend natürlich unterschiedliche KPI und Ziele und ja nicht definierte Kommunikation, also dieses gemeinsame Verständnis der Dinge, die einfach, also diese Basisarbeit, die in der Regel ja sehr vernachlässigt wird, ne? Um da nochmal ein Beispiel zu nennen, fehlende zeitliche Synchronisation, also Sales ist ganz oft gezwungen, kurzfristig zu denken, meistens sogar in Quartalen. Und ja, Marketing zum Beispiel schaut sich halt auch ganz gerne mal irgendwie das Portfolio an oder arbeitet an der Brandstrategie. Und Brand ist halt niemals ein Sprint, ne? Das ist halt ein Marathon und definitiv langfristiger zu betrachten. So, und schon haben beide Abteilungen unterschiedliche Betrachtungszeiträume und auch innerhalb der Marketingabteilung gibt es ja unterschiedliche Betrachtungszeiträume. Es gibt kurzfristige Abverkaufskampagnen und es gibt eben Awareness-Kampagnen, die einfach länger laufen. Und da muss man dann halt schauen, wie synchronisiert man sich da. Also ich habe das eben auch schon erlebt, dass eine Dachmarkenkampagne zu einem bestimmten Thema gespielt wurde und das Performance-Marketing-Team hatte aber plötzlich irgendwie Ziele auf oder auch individuelle Boni auf die Anzahl der Downloads zu einem bestimmten White Paper, so welches aber ein ganz anderes Thema aufgegriffen hat als diese Dachkampagne. So, und in dem Moment stehen die beiden Kampagnen halt sich diametral gegenüber und zahlen überhaupt nicht aufeinander ein. Und über diese Synchronisation muss einfach gesprochen werden. So, und diese unterschiedliche Incentivierung und vor allen Dingen auch die Individualboni sind halt wahnsinnig schädlich für ein Team, weil, man muss sich das vorstellen, man bringt ja die Mitarbeitenden tatsächlich mitunter auch in einen Interessenskonflikt, ja. Bewerbe ich jetzt dieses White Paper, weil ich habe da im Zweifel sogar monetäre Ziele drauf? Mache ich das doch, ne? Ist das gesamtunternehmerisch jetzt sinnvoll? Vielleicht eher nicht. So, und diese Interessenskonflikte sind überhaupt nicht zielführend, ganz im Gegenteil. Und da gilt es dann aber auch im Management-Team wirklich, sich abzustimmen und drauf zu schauen und ja, wie gehen wir damit um, ne? Naja, und die gemeinsame Kommunikation untereinander, also die ist auch nicht immer besonders abgestimmt. Also Marketing wirft auch gerne mal so eine 50-seitige Brand-Strategy über den Zaun und es liest sich mein Sales-Mitarbeiter durch. Die kommunizieren ganz anders. Die sind, weiß nicht, im Slack-Kanal unterwegs und machen das alles so ein bisschen ad hoc. Und ja, das ist halt ganz oft auch tatsächlich nicht hilfreich. Aber nochmal abschließend, ja, eigentlich müssen beide Seiten einfach mal miteinander reden und dabei können sie halt auch ganz großartig voneinander lernen. Also überall hakt es und was ist jetzt eigentlich die Lösung und was braucht es dafür? Ja, es klingt jetzt sehr trivial, aber zunächst einmal braucht es gemeinsame Ziele. Und wenn ein Unternehmen hierarchisch organisiert ist, dann gibt es ja eine Stelle, an der alles zusammenläuft. Und das sind die Sales- und MarketingleiterInnen, die auch ein Team bilden, und zwar ein Management-Team. Und ja, da kann man dann erstmal auch so eine Bestandsaufnahme machen. Was ist denn eigentlich schon da? Und das gilt es dann auch transparent zu machen. Und auch wenn man nicht sofort irgendwie alle Ziele neu gestalten kann und alle Individualboni abschaffen kann, ne? Es gibt ja schließlich auch Verträge, so sollte doch in den großen Zielen Einigkeit herrschen. Und vor allen Dingen sollte es auch im Sinne dieses Management-Teams sein, die Mitarbeitenden vor diesen individuellen Zielkonflikten zu schützen, ne? Also diesen Zielkonflikt oder Interessenskonflikt, den ich weiter vorne schon beschrieben habe, verfolge ich jetzt meine individuellen Ziele oder handle ich im Sinne der Gesamtunternehmensstrategie? So, und beim Betrachten der Unternehmensstrategie wird ja deutlich, was ist das Beste für das Unternehmen? Und daraus sollten sich die Zielsetzungen generieren und in die Bereiche heruntergebrochen werden. Und es ist natürlich nicht nur damit getan, irgendwelche Zahlen hinter die Ziele zu klemmen, sondern dieses Team sollte eben auch erarbeiten, wie sich die Teammitglieder diese Ziele erreichen können. So, und im Idealfall sind diese Mitarbeitenden dann eben auch gar nicht mehr incentiviert, sondern sie erkennen, dass sie ein Teil der Wertschöpfung sind, dass sie ihren Anteil am Gesamtunternehmenserfolg haben, und das motiviert Mitarbeitende unglaublich. Und klar ist, das erfordert echt Arbeit und auch Workshops, aber am Ende des Tages ist es halt gut investierte Arbeit, und es führt zu mehr Zusammenarbeit, und es wird sich abzeichnen, wie der Wissenstransfer zwischen den einzelnen Bereichen und Abteilungen gelingen kann und ja, die Ergebnisse sich verbessern. Und das kann man ja auch messbar machen.
Organisationen werden oft auf symptomatische Probleme reagieren, statt echte Muster zu erkennen. Wie gehst du vor, um Kultur- und Strukturmuster sichtbar zu machen, und warum ist dieser Schritt so entscheidend für nachhaltigen Wandel?
Wenn wir nicht verstehen, was unter der Oberfläche einer Organisation wirkt, dann wird Change nur schwer oder gar nicht möglich sein. Diese unbewussten Kulturmuster oder auch organisationalen Glaubenssätze sind nur sehr schwer veränderbar. Und wenn sie überhaupt veränderbar sind, dann über die Rahmenbedingungen Managementpraktiken. Also ich will sagen, man kann Kultur nicht direkt gestalten. Also die Leitfrage innerhalb einer Veränderung ist immer, was fördert gewünschtes Verhalten? Und dazu müssen wir aber verstehen, warum sich Mitarbeitende so verhalten, wie sie sich verhalten. Also welche Probleme lösen sie mit ihrem Verhalten und warum? Nochmal einen Schritt zurück. Es gibt so ein Affenexperiment eines Verhaltensforschers, Harry Harlow, welches ganz gut beschreibt, warum Veränderung in Systemen so schwer ist. Kleiner Disclaimer, ob es dieses Experiment wirklich so in der Form gegeben hat, da streiten sich so ein bisschen die literarischen Geister. Also Affen in einem Käfig können mittels einer Leiter oben an eine Nahrungsquelle, aka Banane, gelangen. Doch jedes Mal, wenn das ein Affe versuchte, wurde die ganze Gruppe zur Strafe mit eiskaltem Wasser abgespritzt. Und mit der Zeit lernte halt diese Gruppe, dieses Verhalten zu unterbinden. Nun tauschen Forscher einen Affen aus der Gruppe aus. Und der neu hinzugekommene, der hat da oben die Banane gesehen und denkt sich, hin da, rennt also die Leiter hoch. Und was passiert? Alle anderen Affen, die in ihrer Erinnerung diese unangenehme Erfahrung haben, die haben den davon abgehalten. Also die haben den auf brutalste Art da wieder runtergeholt und verprügelt, bis der natürlich seinen Versuch aufgab. Und es wurde jedes Mal irgendwie ein Affe dann ausgetauscht im Verlauf dieses Experimentes, und es passierte immer das Gleiche. Und irgendwann gab es überhaupt keinen Affen mehr in diesem Käfig, der jemals dieses kalte, klare Wasser gespürt hat. Und trotzdem wurde dieses Vermeidungsverhalten aufrechterhalten. Also jedes Mal, wenn ein Affe wieder hochgerannt ist, neuer, haben die alten Affen ihn sozusagen da wieder runtergeholt und verprügelt, obwohl sie diese schlechte Erfahrung nie gemacht haben. So, und das ist übrigens auch das, was man meint in Organisationen, wenn man sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Also da kommt das so ein bisschen her. Und es geht jetzt darum, dieses Verhalten auf einer tiefer liegenden Ebene zu verstehen. Also warum verhalten die Mitarbeiter sich so? Woher kommen diese Glaubenssätze oder in diesem Fall eben diese Ängste, diese Angst vor einer Sanktion? Also wenn man jetzt den Wasserstrahl mal mit einer Sanktion gleichsetzt. Also wie kommt man da jetzt ran an die Kultur? Kulturmuster, das ist eine Intervention, die nennt sich auch so, Kulturmusteranalyse. Das Werkzeug sind sogenannte verkettete Gespräche. Das ist eine Intervention nach Gerhard Wohland, der ist ja auch Managementberater und Organisationsberater. Und über diese verketteten Gespräche, also in die man mit einer Hypothese reingeht, also es ist eine bestimmte Art an Mitarbeiterinterviews, die man über einen gewissen Zeitraum führt, kommt man an die bestehenden Kulturmuster innerhalb der jeweiligen Organisation ran? Was kann zum Beispiel, nennen wir ein Beispiel, ein Organisationsmuster sein? Zum Beispiel, sehr häufiges Kulturmuster ist Partizipation. Klingt ja erstmal positiv, super, wir partizipieren alle. Kann eine Organisation aber massiv lähmen, weil das ist ganz oft entsteht dieses Partizipationsmuster in schnell wachsenden Startups, wo man am Anfang waren sie noch klein, eine Handvoll Leute und hatten wahnsinnig viel, waren sehr engagiert in ihrer Sache, war ja jetzt irgendwie ihr Baby und das musste groß gemacht werden und alle mussten immer einfach oder alle waren auch einverstanden und haben am gleichen Strang gezogen und dann wächst die Organisation und das Ganze fängt so ein bisschen an zu meandern und zu divergieren und plötzlich braucht es Strukturen und Hierarchien. Und wenn dieses Muster aber, dass man alle überall abholen muss und so eine gewisse Harmonie auch vorherrschen muss, wenn das dann plötzlich vorherrscht, dann passiert natürlich, dass die Organisation keine Entscheidung mehr trifft. Das kann nicht funktionieren. Man kann nicht immer alle mitnehmen. Das geht nicht. Und also ab einer gewissen Größe geht es nicht. Und das wäre zum Beispiel ein Kulturmuster oder was ich auch oft beobachte, toxische Positivität. Man darf nicht aussprechen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Also, ne? Null Fehlertoleranz oder auch so, wenn mal irgendwas, einfach zu einem Risiko wird, das habe ich auch schon oft erlebt, dann habe ich das als Risiko benannt, dann wurde ich eines Besseren erlernt, das sind Chancen, hieß es dann. Ich so, nein, wir müssen ja schon auch über Probleme und Risiken sprechen können, das sind keine Chancen. Da gibt es einen Unterschied und also das ist zum Beispiel auch ein Kulturmuster. Und ja, im nächsten Schritt, ich möchte jetzt gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, man kann das auch alles auf meiner Website zum Beispiel, das Vorgehen so ein bisschen nachlesen. Aber letztendlich geht es darum, wie kann man dieses Kulturmuster dann auflösen? Natürlich über entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen und Managementpraktiken. Also muss ich diese dann angucken. Also zum Beispiel, wenn ein gewünschtes Verhalten ist, unsere Mitarbeitenden sollen unternehmerisch handeln und denken, dann ist es halt kontraproduktiv, wenn man eine Reiserichtlinie hat, in der zum Beispiel steht, wir reisen billigst und die Leute sich in irgendwelche Regionalzüge quetschen müssen, um zum Kunden zu fahren. Und das hat mit unternehmerischem Handeln und Denken dann auch wenig zu tun. Ne? Also es ist jetzt ein sehr überspitztes Beispiel, aber um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen. Über dieses mein Lieblingsthema könnte ich jetzt noch endlos sprechen. Aber ja, unsere Zeit ist begrenzt und wer doch mehr erfahren möchte, darf sich auch gerne bei mir melden.
Du hast eine Qualifizierung als KI-Managerin und setzt KI-gesteuerte Personalisierung und Automation ein. Wie können Unternehmen KI sinnvoll einsetzen, zum Beispiel für Markenpersonalisation, Automatisierung von Touchpoints oder Lead-Nurturing, ohne dabei menschliche Relevanz zu verlieren? Und wo sollte KI eher unterstützen und wo sollten Menschen weiterhin die Führung behalten? Und wie kann eine Marke dabei relevant bleiben und berühren?
KI ist ja nicht mehr wegzudenken, ne? Also gekommen, um zu bleiben. Und sie nimmt uns wahnsinnig viel ab und vereinfacht an vielen Stellen wirklich auch das Leben. Nicht nur das Arbeitsleben, auch das Privatleben. Also auch für mich als Freiberuflerin echter Gamechanger. Aber ich beobachte ganz oft in Unternehmen, dass KI eingesetzt wird, um Dinge, also Prozesse oder Content, effizienter und schneller zu machen. Also was passiert? Wir skalieren eigentlich das, was wir schon haben. Und mehr vom Gleichen führt nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen, also ganz im Gegenteil. Und da möchte ich wirklich nochmal inspirieren, den Blick zu schärfen hin zur Strategie. Also was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Und auch zur Verantwortungsarchitektur, also Human in the Loop. An welcher Stelle ist das einfach zwingend notwendig? Auch hier gern nochmal ein Beispiel, was KI halt kann und super macht, sind, keine Ahnung, zum Beispiel Landingpages optimieren, die Texte dahingehend zu optimieren, dass sich mehr Leute in das Adressgenerierungsfeld eintragen, funktioniert super. Aber vorher muss doch die Entscheidung gefallen sein, wer soll sich da eintragen? Ja, wir wollen eben nicht alles, was bei 3 auf dem Baum ist. Ist das im Kern wirklich unser Kundensegment, was wir damit anziehen, also unser potenziell profitables Kundensegment, was sich da eintragen soll? Und wie verhindern wir auch, dass sich dort jeder Interessent irgendwie einträgt und Dinge abgreift? Ne? Das wollen wir ja gar nicht. Das schafft ja nur Arbeit am Ende des Tages. So. Und das sind einfach die Fragen, die im Vorfeld gestellt werden müssen und die für Klarheit sorgen müssen, damit es nicht immer nur darum geht, mehr, schneller, effizienter. So, und für Marken bedeutet das eben auch nicht diesen Einheitsbrei da draußen mitzureiten, sondern sich bewusst über emotionale Kundenerlebnisse zu differenzieren. Das kann wirklich zu einem Differenzierungsmerkmal auch werden. Also um auch da nochmal ein Beispiel zu nennen, wie viele KI-generierte Spots sind eigentlich in der Vorweihnachtszeit zerrissen worden, ne? Als Beispiel Cola. Und ein wunderbares Gegenbeispiel: der Weihnachtsspot der französischen Supermarktkette Intermarché erzählt zum Beispiel die relativ unspektakuläre, aber zutiefst menschliche Geschichte eines Wolfs, der anstatt zu jagen lernt, vegan zu kochen. Und so findet er Anschluss. Ne? Und dieser Spot ist halt, der ist in so einem Zeichentrick-Stil. Der ist weitestgehend ohne, also ich glaube, also die Agentur sagt, es ist ganz ohne KI entstanden, also zumindest ohne visuelle Effekte und Geknalle, sondern wirklich über eine händisch saubere klassische Animation, und dadurch ist so eine echte emotionale Wärme entstanden. Also innerhalb weniger Tage wurde dieser Clip zum viralen Hit mit über 20 Millionen Views in den ersten Tagen. So, und das meine ich mit Marken müssen berühren, und Marken, und den Satz habe ich jetzt von einem Beraterkollegen von mir geklaut, Marken sollen das Leben von Menschen nicht effizienter machen, sondern besser. Sie sollen das Leben von Menschen besser machen. Und das ist auch für mich der zentrale Impuls, den ich der Hörerschaft an dieser Stelle mitgeben möchte.
Wo können unsere Hörer mehr über dich, Creativity Hacks und deine Angebote erfahren?
Meine Website lautet creativityhacks.de oder angelikabalosch.de. Dort verlinkt ist auch mein eigener Podcast. Also ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Shift Happens, deine Kaffeepause für Marketing, Organisation und neues Arbeiten. Und ja, da vertiefe ich auch teilweise die Themen, die ich heute angeschnitten habe. Also wer Lust hat, da mal reinzuhören, freue ich mich natürlich sehr. Ansonsten bin ich auch auf LinkedIn relativ umtriebig. Ich habe da auch einen kleinen Newsletter, den ich so einmal im Monat versende. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Und wenn jemand Fragen hat, darf er sich natürlich auch gerne direkt an mich wenden. Lieber Alex, ganz, ganz großen Dank nochmal, dass ich heute hier dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz tolles Format, was du da geschaffen hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran. Das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.